Hi, schön, dass du da bist. Wusstest du, dass diese Folge in der Podimo-App auch kostenfrei als Videopodcast erscheint? Außerdem gibt's dort zu jeder Folge im Premium-Bereich der App einen exklusiven Bonusteil mit meinen Gästen, wo sie konkrete Tools und Ansätze zu ihrem Thema mit uns teilen. Ganz viel Spaß beim Hören! Viele von euch kennen dieses Gefühl gerade. So wie es ist, kann es nicht weitergehen. Und gleichzeitig ist da die Angst vor dem Sprung ins Unbekannte. Soll ich den Job kündigen, die Beziehung verlassen, nochmal ganz neu anfangen? Und darf ich das überhaupt? Die Frage dahinter ist immer dieselbe. Wie führe ich mich selbst, wenn es keinen Fahrplan mehr gibt? Meine heutige Gästin hat auf diese Frage keine theoretische Antwort. Sie hat eine gelebte. Mehrfach. Happy Life mit Jochen Schropp. Willkommen zu Happy Life. Jen Rosenberg hat mit 16 ihr Elternhaus verlassen. Alleine, ohne Plan. Von dort hat sie sich hochgearbeitet, Unternehmen gegründet, verkauft, neu gegründet. Sie war Beraterin für Topmanager und Konzerne in ganz Europa. Hatte alles, was Erfolg bedeutet. Und hat dann alles beendet. Und nicht, weil sie gescheitert ist, sondern weil sie gemerkt hat, das bin ich nicht. Was danach kam, klingt wie ein Film. Eine Community auf Ibiza, Burning Man, eine Hochzeit in der Wüste mit jemandem, den sie erst ein paar Wochen lang kannte. Ein Leben, das sie zweimal komplett auf links gedreht hat. Irgendwann hat sie dann zurückgeschaut. Auf all die Momente, an denen alles hätte zerbrechen können. Als sie mit 16 alleine losging. Als sie mit 24 durch Hypnosesitzung herausfand, dass sie als Kind missbraucht worden war. Als sie Jahre später ihren Körper verlor, mit chronischen Schmerzen und totaler Erschöpfung. Und sie hat gemerkt, jedes Mal hat etwas in ihr überlebt. Und das nicht durch Zufall. Sondern durch etwas, das sie immer tat, ohne es zu wissen. Eine Methode, die sie heute entwickelt hat, wie man sich selbst hält, wenn alles wegzubrechen droht. Jen, schön, dass du da bist. Wie geht's?
Gut.
Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir haben im Vorfeld viel über den heutigen Tag gesprochen. Und auch für euch, Jen ist eine sehr, sehr gute Freundin von mir. Wir kennen uns mittlerweile seit
5 Jahren? 6 Jahren?
Ja, kann sein. Vielleicht 5. Mhm. Ja. Und ich bin total stolz, ehrlich gesagt, dass wir dich hierher bekommen haben. Denn ich glaube, so ehrlich und offen hast du noch nie über dein Leben gesprochen. Und ich glaube, dass das ganz, ganz vielen Hörerinnen und Hörern Kraft geben wird und Mut machen wird. Und deswegen gehen wir auch direkt rein. Also wenn man von außen dein Leben anguckt oder dich anguckt, dann denkt man, das ist erstmal eine krasse Erfolgsgeschichte. Was es ja auch ist, muss man sagen. Du hast große Unternehmen beraten, hast Unternehmen aufgebaut. Und du bist aber so viel mehr, was man vielleicht erstmal nicht sieht. Also du bist wahnsinnig schlau und klug. Aber ich glaube nicht, die Karriere hat dich zu der Person gemacht, die ich so liebe und schätze, sondern eher das, was du in den letzten Jahren erlebt hast. Deine ganzen Momente. Einen kurzen Abriss deines Lebens habe ich ja schon erzählt. Und die meisten würden sagen, die ist ja verrückt, dass die das alles so gemacht hat. Wie war es für dich die letzten Jahre, auch dich zu finden? Du bist ja immer noch auf der Suche.
Oh, danke für das schöne Intro. Ja, ich freue mich sehr, dass wir dieses Gespräch miteinander haben. Ich glaube, wenn man auf mein Leben schaut, wie du es ja auch gerade gesagt hast, meine wichtigsten Meilensteine findet man nicht auf LinkedIn, sondern eben zwischen allem dazwischen und allem, was davor war. Und ich würde gerne ein Stück weiter hinten anfangen, weil ich glaube, dann ist es leichter zu verstehen, wie ich überhaupt so bin, wie ich bin oder wie ich da hingekommen bin. Ich würde mal sagen, ich hatte in meiner Kindheit sehr viel Pech. Mit 16 war es dann so dysfunktional in der Familie, dass ich beschlossen habe, auszuziehen, aber wollte trotzdem die Schule nicht abbrechen. Und habe dann sozusagen immer wieder auf dem Weg Menschen gefunden, die, wie ich heute oft sage, wenn ich zurückschaue, auch mein Leben gerettet haben in einer gewissen Art und Weise. Mentoren, die mich unterstützt haben. Und wirklich tolle Freunde, die immer wieder für mich da waren. Und dann habe ich wirklich irgendwann auch gefunden, was mich glücklich gemacht hat und wo ich gemerkt habe, da bin ich richtig gut drin. Und dann habe ich vollen Fokus auf die Karriere gelegt. Mhm. Und habe dann mit 25 das erste Mal selbst gegründet, dann verkauft nach Berlin, mit 30 nochmal gegründet. So richtig das Leben, das jeder Selbstoptimierer und jede Selbstoptimiererin anstrebt. Und 2024, also vor 2 Jahren, war dann plötzlich der große Crash, den auch alle vorhergesehen haben, nur ich selbst nicht.
Ja, ich möchte da kurz einhaken, weil ich das wirklich interessant auch finde, dass wir hier sitzen. Ich weiß nicht, ob du es damals geglaubt hast, als wir uns kennengelernt haben. Also ich nicht. Weil wir waren damals, uns haben gemeinsame Freunde, also beziehungsweise ein Pärchen, mit dem ich befreundet bin, hat dich und deinen damaligen Partner mit zum Essen eingeladen. Es wurde sehr viel über Geld gesprochen. Es wurde sehr viel über EFTs gesprochen. Ich weiß, Norman, mein Ex-Mann, hat die ganze Zeit gesagt, so, oh, die sind ja so geldgetrieben und es geht nur um Statussymbole. Und du hattest diese wahnsinnig tolle Wohnung und ihr wart dieses Powerpaar. Und du bist ja so anders eigentlich. Ja. Warum war das für dich, warum war Status oder eben Erfolg so wichtig für dich?
Sicherheit. Es war einfach, das war mein Sicherheitsanker damals. Und ich, vielleicht sprechen wir nachher nochmal kurz drüber, aber diese Art aufs Leben zu blicken und dieses Konzept, mein Leben zu leben, hat mir zu einem großen Teil und über sehr lange Strecken, also fast 15 Jahre, einfach Sicherheit gegeben, die ich von zu Hause nicht kannte. Mhm. Ich bin in einem unfassbar unsicheren Elternhaus groß geworden.
Kannst du da ein bisschen reingehen, einfach nur, weil ich glaube, viele Menschen hatten vielleicht eine nicht so gute Kindheit oder Probleme mit den Eltern. Ja. Warum hast du dich so unsicher gefühlt?
Also ein großer Teil war sicher, man würde sie heute also unavailable parents nennen, ja, so im Gesamtüberblick, also einfach emotional schwer verfügbare Eltern, sowohl auf Mutter- als auch Vaterseite. Und ein großes Thema ist bestimmt auch, und da möchte ich jetzt auch eine Triggerwarnung aussprechen, zum Thema Vergewaltigung und sexueller Missbrauch. Ich wurde von meinem 4. bis zu meinem 11. Lebensjahr von jemandem im engsten Familienkreis sexuell misshandelt. Mhm. Wir sprechen über täglich, wöchentlich. Wenn man so sozusagen aufwächst und dann auch noch sehr dysfunktionale andere Systeme darum hat, dann ist etwas wie Sicherheit, war etwas, das ich bitterlich gesucht habe. Und das habe ich halt mit Anfang 20 dann in der Karriere gefunden. Also mir selber Sicherheit zu geben über Erfolg, über das Erlebnis, über den Dopaminausstoß des Erfolgs und auch über das Geld.
Mhm. Du warst wer? Du wurdest ernst genommen, du wurdest gesehen.
Ja, aber vor allem, ich konnte für mich selber sorgen, weil für mich niemals gesorgt wurde. Mhm. Also es war, und das ist auch bis heute auch, glaube ich, ein Grund, warum es dann jetzt am Ende leichter war, das Geld loszulassen oder den Status. Mhm. Weil es niemals was war, mit dem ich mich nach außen repräsentieren wollte, sondern weil es für mich das erste Mal was war, in dem ich in mir eine gewisse Ruhe und Sicherheit gefunden hatte und das ich selber unter Kontrolle hatte. Also ich wusste, umso mehr ich arbeite, umso größer wird mein Erfolg, umso größer sind die Verkaufszahlen, ist das Sales, was auch immer. Umso mehr Kohle, Geld landet am Konto und umso mehr Geld ich habe, umso mehr Sicherheit habe ich und muss auch nie wieder dort zurück, wo ich war. Mhm. Das heißt, diese Wechselwirkung aus der eigenen Sicherheit und dem Geld, das mir auch in einer gewissen Weise Sicherheit gegeben hat, dass ich dort nie wieder zurück muss, das war, glaube ich, damals ein riesengroßes Feld, warum ich mich so 400%ig auf die Karriere gestürzt habe und mich darüber auch so extrem definiert habe.
Mhm. Okay, dann hast du es vorhin schon angesprochen, 2024 kam dann der große Crash. Wie hat er sich bemerkbar gemacht?
Der hat sich tatsächlich schon über Monate bemerkbar gemacht. Mhm. Ich habe es aber erfolgreich ignoriert. Ich hatte damals einen Geschäftspartner, der dann irgendwann meinte, ich mache mir wirklich Sorgen um dich. Mhm. Und auch eine Mitarbeiterin meinte damals, das, was du tust, ist unmenschlich. Es hat mich damals unfassbar berührt in einem Mitarbeitergespräch, in einem Mitarbeiterinnengespräch, wo sie gesagt hat, das, was du tust, das ist schwer anzuschauen. Und ich dachte mir so, okay, wow, das ist ein Feedback, das möchte man eigentlich nicht bekommen als Vorgesetzte. Und als mein Geschäftspartner dann meinte, es ist wirklich schwer, dir zuzuschauen, weil ich sehe, dass du dich selber zerstörst, hat so das erste Mal begonnen, dass ich mir dachte, okay, vielleicht sollte ich schon mal irgendwie schauen, was da los ist.
Aber was genau ist passiert? Weil ich meine, wir waren damals noch nicht so eng, aber wir waren ja schon befreundet und ja. Ich persönlich habe das nicht gemerkt, aber es scheint sich ja sowieso sehr viel in deinem Arbeitsumfeld abgespielt zu haben.
Ja, ich war einfach manisch. Also ich habe gemerkt, dass das alles zu viel ist. 80 bis 100 Stunden die Woche arbeiten, kaum schlafen. Ich hatte Schlafstörungen. Also ich war im Endeffekt heute rückblickend, ich war einfach im maximal in Erschöpfungsdepression und im Burnout schon auf der Zielgerade. Und
hast es aber verdrängt und
ja,
hast quasi immer
sehen.
Noch mehr gemacht.
Immer noch mehr, immer noch mehr.
Ja, das und wird noch, schon vorbeigehen.
Und noch sechsmal die Woche Sport und gib ihm und Vollgas, Vollgas. Und dann kam der Moment, wo ich einfach krank geworden bin. Ich habe einfach im ganzen Körper Entzündungen bekommen. So stark, also vor allem im gesamten Rachen- und Hals-Kopfbereich, dass ich nicht mehr sprechen konnte. Und dann hat mein Körper eigentlich gesagt, okay, ich nehme dir die Stimme, weil du hast als Beraterin ein Problem, wenn du nicht mehr sprechen kannst. Und das war auch mein größtes Tool, die Sprache, Menschen
zu
überzeugen.
Aber das ist ja auch so verrückt, weil das passierte ja tatsächlich immer wieder,
ja.
Weil du bist ja auch noch im Lernprozess.
Absolut.
Und übernimmst dich immer noch und gerne.
Ja.
Vielleicht nicht mehr so häufig wie früher, aber als du so eine Auszeit machen wolltest, war das letztes oder vorletztes Jahr, da solltest du doch auch eigentlich zur Ruhe kommen und bist aber jeden Tag gerannt auch noch wie eine Läuferin eigentlich, wie eine Hochleistungssportlerin.
Auf
und
Ibiza
dann,
war das, by the way.
Ich weiß. Und dann hast du dir den Knöchel verstaucht oder
nee,
was war das? Fuß gebrochen oder was war das?
Meine Wade ist gerissen.
Ja. Damit du endlich mal zur Ruhe kommst. Also da sorgt das Universum dann doch irgendwie für dich.
Mein Körper ist mein größter Lehrer. Ja, absolut. Also wenn ich beginne, meinem Körper zuzuhören, dann würde ich mir wahrscheinlich einige große Pausen früher sparen.
Und das weißt du doch eigentlich mittlerweile.
Das weiß ich mittlerweile, ja. Es wird doch schon langsam besser.
Immer noch ein bisschen, bis es ankommt. Okay, gut. Also, deine Mitarbeitenden oder dein Vorgesetzter oder dein Partner hat sich, dein beruflicher Partner hat sich Sorgen um dich gemacht.
Ja. Ich habe das aber trotzdem alles ignoriert. Am Ende des Tages ist vor allem passiert, dass ich wirklich einfach von einem Tag auf den anderen, es ging nichts mehr. Also das ist ja auch das, was sehr oft beschrieben wird, von Menschen mit Burnout oder mit Erschöpfungsdepression. Es gibt diesen einen Moment im Supermarkt, zu Hause, im Bett, wenn du aufstehen möchtest. In meinem Fall war es halt wirklich, ich konnte nicht mehr sprechen und ich konnte mich der Arbeit nicht mehr zuwenden. Also ich bin dann auch nach 2 Wochen der Realisation, was da los ist, und ich habe zum ersten Mal nicht mein Handy abgehoben, konnte keine E-Mails mehr lesen, habe ich einfach nur zu meinen damaligen Geschäftspartnern gesagt, ich muss hier bitte jetzt sofort raus.
Mhm.
Kann nicht mehr zurück.
Wie schwer ist es dir gefallen, diesen Cut zu machen? Also, weil
gar
das
nicht,
ist ja schon.
Gar nicht. Zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr. Ich habe einfach wirklich für
weil
mich
du so
verstanden.
Am Boden warst?
Ich habe einfach wirklich gemerkt, ich bin so am Boden, ich kann nicht mehr. Wenn ich jetzt, und ich habe damals auch einen tollen Arzt hier in Berlin gefunden, wo der Termin schon Monate vorher vereinbart war, und dann saß ich bei dem, es war genau 2 Tage, nachdem das passiert ist, und der hat mich angesehen und gesagt, hat Ihnen schon mal jemand gesagt, dass Sie Burnout haben? Und ich war so, wie bitte?
Ich
doch nicht.
More?
Das
Never.
Passiert allen, aber nicht mir. Genau. Und dann meinte der so, das Wichtigste, was sie ab jetzt tun, ist, dass sie nur noch Dinge tun, die sie glücklich machen.
Mhm. Und das hast du dann gemacht?
Das habe ich sehr ernst genommen, wie alles andere davor auch. Ja.
Und wie sah es dann aus danach? Ich weiß, du hast eine Ayurveda-Kur gemacht, glaube ich. War das ungefähr?
Ich habe eine Ayurveda-Kur gemacht, genau.
Und
richtig.
Das war für dich ja
das
auch
ja großartig.
Mindblowing irgendwie.
Genau, richtig,
warum
ja.
eigentlich?
Ja, weil das so reinigend war und diese Stille da und dieses sich nicht mit irgendwas beschäftigen müssen, nichts beweisen müssen, nicht leisten müssen. Es war auch in Stille 10 Tage mit niemandem sprechen, umsorgt werden, gesundes Essen bekommen, diese Entgiftung, die ja da stattfindet.
Der Wald, der dir sehr viel gegeben hat.
Der Wald, der unfassbar tolle Wald dort, genau, richtig. Dort war so ein ganz toller, moosiger Wald, in dem ich jeden Tag 5 Uhr morgens im Dunkeln reingestapft bin und dann da mich aufs Moos gelegt habe und mit den Waldmeistern und mit den Feenwesen der festen Überzeugung war, mit denen in Kontakt zu treten, und das war unfassbar heilsam, ja.
Ich habe ja dann auch dort eine Ayurveda-Kur gemacht auf deine Anraten, und ich muss sagen, dieser Wald war wirklich unglaublich schön und wahnsinnig reich irgendwie.
Ja, das ist unfassbar,
so.
Oder?
Ich war nicht um 5.30 Uhr da. Herzlichen Glückwunsch, aber das bist halt du. Und hattest du auch das Gefühl, du hast gerade gesagt, du wurdest umsorgt. Ich glaube, der Arzt, der dich begleitet hat, der hatte auch dein Vertrauen. Also
ja,
wie
bis
sehr
heute.
Konntest du dich darauf einlassen auch? Weil du ja schon eine Person bist, die immer für sich selbst ja seit vielen, vielen Jahren gesorgt hat.
Es war der Punkt erreicht, wo ich gesehen habe, dass mein Umsorgen mich einerseits dorthin gebracht hat und krank gemacht hat.
Mhm.
Und das andere war, dass ich auch so krank war. Also es war ja, also die haben Geschwüre gefunden in meinen Organen. Die Blutbilder waren wirklich gottlos am Boden. Ich hatte kein Serotonin mehr, keine Glückshormone, gar nichts mehr in meinem Körper. Also alle Hormonwerte waren im Keller. Es war wirklich, also ich war einfach nicht mehr von der Hand zu weisen krank.
Mhm.
So. Und da konnte ich auch nicht mehr wegschauen. Also dafür hatte ich zu viel, weil ich zu lange auch in der Analyse von Dingen, als dass ich da noch irgendwie in der Verweigerung sein konnte.
Mhm. Und jetzt muss man auch sagen, was uns beide verbindet, ist auch die Spiritualität. Hattest du die schon, bevor das Burnout kam?
Ja, ich hatte sie immer schon, aber ich habe halt keinen Platz mehr dafür gemacht in meinem Leben.
Okay.
Also ich habe mit 19 schon Geomantie-Ausbildungen gemacht.
Was ist
und
das?
Geomantie, das ist, wie du Kraftplätze finden kannst.
Okay.
Genau. Und habe immer wieder und habe viele Jahre ja auch in der Traumabearbeitung von meiner Kindheit mit Energetikerinnen zusammengearbeitet. Also immer neben der Schulmedizin auch spirituelle Wege gefunden und alternativmedizinische Wege. Und das waren auch die mir gefühlt immer mehr geholfen haben als die klassischen schulmedizinischen Ansätze.
Mhm.
Ja.
Dir ist es nicht schwer gefallen, das alles loszulassen, wenn Leute dir jetzt zuhören und denken, wow, ich glaube, ich befinde mich genau auf diesem gleichen Weg. Aber ich pack das nicht. Ich hänge da fest. Was würdest du denen raten?
Ich würde sagen, und das ist das Schwierigste, also die Lösung, ich gebe sie gleich mal mit, don't get stuck in the story. Das ist ein Satz, der mich wirklich die letzten Jahre unfassbar geprägt hat, den ich auch so für mich entdeckt habe.
Also bleib nicht in deiner eigenen Geschichte hängen,
genau. Mhm. Warum? Natürlich, und ich möchte auf keinen Fall Gesprächstherapie oder irgendwas schlecht machen. Ich glaube, es ist unfassbar wichtig. Und dieser Wunsch, den immer mehr Menschen haben, die Dinge rational begreifen zu wollen und den Dingen auf den Grund zu gehen, zu reflektieren, das ist unfassbar wichtig. Es wurde über Generationen nicht gemacht und es ist wichtig, dass wir das tun.
Mhm.
Die Frage ist aber, was passiert, wenn ich es verstanden habe? Und ich glaube, da war für mich ein riesiges Lernfeld und ich sehe auch, dass immer mehr Menschen beobachten. Wir Menschen neigen dazu, wenn wir die Geschichte haben, dass wir sie zu unserer machen und dann erzählen wir sie aber und abermale und dann plötzlich werden wir immer mehr zu der Geschichte und bleiben so in der Vergangenheit stecken und sind immer nur das, was uns passiert ist.
Ja, ich verstehe das so gut. Also ich verstehe es insofern so gut, weil ich jetzt nach der Trennung von Norman ja immer wieder auf die Trennung angesprochen werde, und ich jetzt auch gesagt habe, und das ist ein guter Reminder, weil ich muss diese Redakteurin nochmal anrufen, weil ich demnächst in der Talkshow eingeladen worden bin, wo es um mein neues Leben geht. Und da geht es quasi um all das, was wir hier bei Happy Life besprechen.
Ja.
Und sie fing dann wieder an. Warum haben sie sich denn getrennt? Was ist denn schiefgelaufen? Ja. Dann habe ich gesagt, ist das mein Wenn ich das erzählen will, dann erzähle ich es, aber ich möchte diese Frage nicht hören.
Ja.
Und ich möchte mich nicht immer wieder in dieser Schleife befinden, weil es tut mir weh. Ich bin traurig, dass die Ehe nicht funktioniert hat, aber ich will jetzt weiterkommen.
Ja.
Und indem ich mich immer wieder damit beschäftige und immer wieder noch eine Runde drehe und noch eine Runde drehe, komme ich nicht weiter. So, also insofern, ich verstehe das.
Und ich glaube, das Problem ist, wenn, also jetzt wirst du damit von außen konfrontiert, ja. Mhm. Aber wenn wir in so einem Veränderungsprozess sind, dann ist ja das Wichtige, dass ich sozusagen dass die neue Version von mir gestalte. Ja?
Mhm.
Und viel mit Veränderung hat ja auch mit Heilung zu tun. Das ist in meinem Fall so, und ich glaube, es ist im Fall für ganz viele Menschen so.
Mhm.
Und die kürzeste Definition von Heilung ist für mich Glaubenssätze verändern.
Mhm.
Und wenn es um Veränderung geht, ist es eigentlich genau das Gleiche. Im meisten Fall muss ich mal viele Glaubenssätze verändern, um tatsächlich in die Veränderung zu kommen.
Mhm.
Aber wenn ich immer wieder meine alten Glaubenssätze vor mich hin bete, dann wird das schwierig neu zu definieren. Mm. Und ich habe da so ein kleines Tool für mich, wenn ich eine neue Geschichte von mir erkunde, in einer Therapiesession, in einer Rückführung, in einer Hypnosesitzung, wo auch immer. Ich darf sie maximal 3-mal erzählen.
Das hast du dir...
Das habe ich mir selber vorgenommen, ja. Das ist extrem hart, weil wir uns auch oft, gerade so ich in meiner Bubble, auch so eine Faszination von allem, was wir dann herausgefunden haben in der Therapie und so. Und ich habe für mich beschlossen, maximal 3-mal erzähle ich die Geschichte, wenn ich irgendwas Neues gerade entdeckt habe, und ich erzähle lieber das Neue, was ich sozusagen habe, nicht was ich gelernt habe, sondern was ich daraus mache.
Mhm. Okay. Und jetzt hast du ja viel gelernt. Also ob das jetzt Tanztherapie ist, Traumatherapie ist, Gesprächstherapie ist, Bücher gelesen, Energiearbeit. Du hast gerade schon vieles angesprochen. Und trotzdem hat sich, das hast du mal gesagt, vieles nicht verändert. Hm. Ist das wirklich so?
Naja, ich glaube, ich habe es gerade versucht, also ich habe es gerade schon angesprochen. Es ist tatsächlich eben dieses... Ich habe mich lange in alten Identitäten bewegt. Ja?
Also du hast, sag mal, damit ich es richtig verstehe, du hast zwar was gelernt über dich, aber es hat sich nichts verändert, weil du wusstest dann, was los war, aber was kommt danach quasi, diese Frage.
Genau, okay. Und das ist auch das, ich wusste gefühlt alles und ich hatte alles, alle Felder analysiert und jede zwischenmenschliche Interaktion verstanden, aber es fiel mir so schwer, es wirklich zu verändern, weil ich eben gefangen war in diesem alten Konstrukt von mir selber. Ich habe mich nur noch mit dem identifiziert, was mir alles passiert ist, was alles vorgefallen ist, warum ich was und wie und wo nicht tun kann. Mhm. Aber ich habe mir eigentlich selber kaum Spielraum dafür gegeben, mit einer neuen Linse auf mein Leben zu schauen, sondern es war immer dieselbe Schablone, mit der ich auf mich geblickt habe und auf alle Situationen. Aber ich habe mein Feld sozusagen nicht für neue Lebensräume geöffnet. Und das, glaube ich, ist alles damals dann passiert. Vor allem, als ich nach Ibiza gegangen bin, wo wir vielleicht eh noch auch kurz drüber sprechen werden.
Ja, jederzeit.
Ja, ich habe einfach komplett neue Perspektiven bekommen, neue Schablonen auf mein eigenes Leben zu blicken, ohne die alten verteufeln zu wollen oder negieren zu wollen.
Ich mag das Wort eigentlich nicht, aber wenn du das jetzt so beschreibst, würdest du sagen, du bist in eine Opferhaltung gegangen?
Nö, nee. Das nicht.
Okay.
Nö. Nö.
Weil das hört sich so...
Ja, nein, das nicht. Aber ich bin das geworden, was mir passiert ist, in meinem eigenen Blick auf mich selbst. Mhm. Opferhaltung ist ein schwieriges Wort, aber ich glaube...
ich glaube, weil es so viel benutzt wird. Deshalb
wollte aber ich finde es auch schön, dass du das ansprichst, weil das ist auch ein wichtiges Thema. Kann ich es schaffen, aus meiner Opferrolle auszusteigen, in der es einen Täter gab, der mich sozusagen zum Opfer gemacht hat?
Ja.
Und kann ich mich selbst ermächtigen, wieder ein Leben zu führen oder endlich ein Leben zu führen, in dem ich die hundertprozentige Verantwortung habe? Und ich glaube, das ist auch ganz oft ein Thema, wenn wir über Veränderung sprechen. Viele Menschen, auch die ich kennengelernt habe in Gruppentherapien, das ist ja bei Traumatherapie ein riesengroßes Thema, in der Gruppentherapie sozusagen zu teilen, was dir widerfahren ist und warum du nicht sozusagen vom Fleck kommst oder warum du was auch immer für Probleme und Themen hast. Am Ende des Tages, wenn du immer der festen Überzeugung bist, dass du ein Opfer bist, selber, ist es schwierig für dich, ein neues Leben zu gestalten.
Mhm. Und, also raus aus dem Selbstmitleid sozusagen.
Ja, und auch das ist hart. Ich weiß, das sage ich ganz oft. Aber ja, raus aus dem Selbstmitleid. Das heißt, ja, den Schmerz zu spüren, aber nicht darin zu ertrinken.
Mhm.
Also dieses Bild zu sagen, ich stehe im Ozean und ich spüre die Welle und ich schwimme, aber ich lasse mich nicht mitreißen und ertrinke.
Mhm. Ja, und das ist einfach wahnsinnig wichtig, damit man eben weitergehen kann.
Ja, oder überhaupt losgehen kann.
Wo ist denn da die Grenze zwischen irgendwie dem Schmerz Raum geben? Weil ich glaube, das ist ja auch wichtig für die Verarbeitung, teilweise in den Schmerz reinzugehen und den nicht wegzudrücken, weil das machen ja auch viele Leute. Dann gibt es auch Blockaden, du wirst krank, auch körperlich. Also ich glaube, das dürfen wir nie vergessen, dass unsere Psyche eine wahnsinnige Kraft auch über unseren Körper hat, wie man ja bei dir auch dann gemerkt hat. Aber wo siehst du die Grenze zwischen diesem in den Schmerz gehen und aber dann eben auch Selbstmitleid?
Ja, ich glaube, also in den Schmerz zu gehen bedeutet, den Schmerz zu sehen, ihn anzuerkennen, ihn zu fühlen, ihn zuzulassen. Mhm. Und die Grenze zum Selbstmitleid ist dort, wo du dich wieder nur über den Schmerz definierst und eigentlich nur noch der Schmerz bist. Und keine Emotion ist für immer, kein Schmerz ist für immer. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Mhm. Aber ich habe sehr viele Menschen erlebt, die wirklich auch daran zerbrochen sind, an diesem Schmerz. Aber vor allem, weil sie der Schmerz wurden und dann eigentlich schon nicht mehr in irgendeiner Form eine andere Form von Emotionen erlebt haben als der Schmerz, als den Schmerz, der und sie wurden der eigene Schmerz, und das könnte man mit Selbstmitleid auch vergleichen. Das ist nicht alles Selbstmitleid, was Schmerz ist. Manchmal ist der Schmerz halt so unendlich, dass es ist auch fast aussichtslos erscheint.
Jetzt, um nochmal auf deine Situation zu blicken und vielleicht Leuten auch noch ein bisschen was mit auf den Weg zu geben, die mental und körperlich vielleicht in einer ähnlichen Situation wie du gerade sind, aber die nicht, ich sag mal, vielleicht die finanziellen Mittel zurücklegen konnten, um jetzt einfach so einen Cut zu machen. Also du konntest ja sehr, sehr radikal sagen, also ich weiß auch, ne, von dir, dass du auch immer noch arbeiten musst und so, ne? Aber trotzdem hattest du, glaube ich, ein gutes Polster und konntest dich erstmal wirklich auf dich konzentrieren. Mhm. Und andere Leute haben da vielleicht Angst, weil sie eine große Existenzangst haben. Mhm. Wobei man auch sagen muss, wenn man in einem Burnout ist, ne, man kann sich krank schreiben lassen, man kann sich auch ein halbes Jahr krank schreiben lassen und kann dann in dem Job wieder starten. Aber was würdest du denen, welchen Ratschlag würdest du ihnen mitgeben?
Sich krank zu schreiben lassen. Also selbst ich habe mich krank schreiben lassen, ja. Also obwohl ich Firmen hatte. Und auch das, ich glaube, das Wichtigste ist, anzuerkennen, dass es eine Situation ist, die einfach andere Lösungen braucht. Du bist in der Situation, warum auch immer, und ab jetzt gelten andere Regeln. Ja? Ich war davor in meiner Selbstständigkeit von 10 Jahren, niemals krank. Niemals hätte ich mich krank schreiben lassen, weil als Selbstständiger lässt du dich nicht krank schreiben. Es gibt immer einen Weg, du machst vielleicht 1-2 Tage Ruhe und dann geht's wieder weiter. Und wirklich zu sagen, ich brauche Hilfe, entweder sich auf das Gesundheitssystem zu verlassen oder einfach auch Hilfe einzufordern. Ich habe größte Schwierigkeiten gehabt, die ersten Wochen und Monate Menschen zu artikulieren, wie krank ich bin und wie schlecht es mir geht. Aber am Ende des Tages gibt es immer eine Lösung für alles. Mhm. Und in den Situationen hat man keine Lösungen. Das Gehirn ist auf Alarmzustand und das Gehirn ist nicht in der Lage, Lösungen herbeizuführen. Und das ist die größte Gefahr. Das Gehirn ist in solchen Situationen eigentlich dumm, weil es in der kompletten Panik, in der kompletten Angst ist und er sagt, das geht alles nicht. Das und das und das und das muss alles. Das
du hast doch Verantwortung.
Tun.
Du musst doch das Verantwortung machen. Für die vielleicht hast du Kinder.
Du kannst dein Unternehmen nicht verlassen. Du bist hier die Kollegin und du lässt alle im Stich und die brauchen dich und der braucht dich und alle sind und du. So, und das Problem ist, das ist das größte Problem. Weil das hindert immer wieder die Menschen daran, früh genug auszusteigen.
Und das macht dich auch nicht gesund, das muss man auch sagen.
Also es ist dann vielleicht immer noch krank, es wird immer schlimmer, es wird immer schlimmer, es wird immer schlimmer. Und ich glaube, da einfach wirklich zu sagen, okay, ich höre jetzt nicht mehr auf meinen Kopf, sondern ich höre jetzt auf meinen Körper und ich schreibe mal alle Warnsignale, die ich so spüren kann, runter und sehe einfach mal, was hier eigentlich los ist. Also das war für mich auch so ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich kann meinem Kopf jetzt nicht mehr zuhören, ich muss jetzt maximal ins Fühlen gehen. Mhm. Alle sagen, ja, ist total eh so. Nein, weil also 80% meiner Ressourcen noch immer auch mein Körper, nicht nur mein Kopf. Und damals zu sehen, was ist da los? Und dann zu spüren, für mich war das auch faszinierend, was da eigentlich in meinem Körper alles los war und dass es eigentlich unmöglich war. Und das habe ich auch mit diesem Arzt sehr viel besprochen, zum Beispiel, was da eigentlich für Warnsignale schon am Argen waren. Mhm. Und das ist das, was ich jedem wirklich raten kann. Diese ganzen Geschichten, die das Gehirn erzählt, also der Verstand erzählt, ja, die muss man ausschalten.
Kannst du über ein paar Warnsignale ansprechen, was du körperlich gespürt hast, die du weggedrückt hast?
Naja, ich war jeden Morgen um 3 Uhr morgens wach und konnte nicht mehr schlafen. Mhm.
Wann bist du ins Bett gegangen?
Um Mitternacht. Das heißt, es gab auch keine Nacht, wo ich länger als 3 Stunden geschlafen habe. Ich hatte Haarausfall, mir sind die Wimpern ausgefallen, die Haare generell. Ich Was hatte ich denn noch alles? Ja, ich habe dann so, also ich habe dann so Ödeme und Geschwüre in sämtlichen Körperorganen bekommen. Also es war bei mir ja schon wirklich sehr weit fortgeschritten. Hormonstatus war im Keller, also als Frau keine Periode mehr. Also es war ja wirklich, also
und das hast du einfach weggedrückt alles?
Ich hatte immer einen Grund. Also ich hatte mein Verstand, und das ist genau das, mein Verstand hatte jeden Monat einen Grund, warum ich jetzt meine Periode dann nicht bekommen hatte. Und das war aber dann 6 Monate in Folge.
Mhm.
Und okay. Also mein Verstand hatte immer eine Antwort auf alles, was da passiert, um das zu schützen, dass das System ja nicht zusammenbricht.
Das hört sich nach super viel an. Also es ist ja auch super viel, ne? Und trotzdem finde ich, du bist einer der positivsten Menschen, die ich kenne. Und hast irgendwann mal gesagt, das hast du von indigenen Völkern gelernt, water the garden of the beautiful. Also wässere deinen persönlichen Garten des Schönen.
Ja.
Wenn ich das jetzt so richtig übersetzt habe. Wie hast du das geschafft?
Also
oder was bedeutet das auch, ne?
Ja, also Credit mal zu der Schamanin, mit der ich arbeite, die sagt das immer, wenn wir nach längeren Zeremonien und Workshops mit ihr zusammensitzen, sagt sie das immer. Und was im Endeffekt dahinter steht, ist, wir haben zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit zu entscheiden, worauf blicke ich? Blicke ich auf alles Negative, was ist und was passieren könnte und was ich bin und was mich ausgemacht hat? Oder schaue ich auf alles, was sich verändern kann, was schön ist, was es schon gibt? Schaue ich auf die Ressourcen?
Mhm.
Und sie sagt uns dann immer, dass wir eben den Fokus darauf legen sollen, was uns nähert, was uns positiv stimmt, was uns Mut gibt. Und das ist, wir haben halt nur 24 Stunden und ich kann mich, und dann schlafen wir im besten Fall 8 davon.
Mhm.
Und die restlichen 16 Stunden kann ich dann entweder damit mich beschäftigen, was jetzt alles schief gehen könnte und wer mich alle ablehnen könnte und was auch immer. Also jeder hat ja sein eigenes Pouvoir an Ängsten. Oder ich konzentriere mich auf das, was ich gut machen kann, was bereits gut ist, was Positives in meinem Leben ist.
Das ist ja auch wieder der Mindset, ne? Also ist dein Glas halb voll, ist es halb leer? Bist du dankbar für das, was du hast? Oder regst du dich abends vorm Schlafengehen nochmal kurz drüber auf, wie scheiße der Tag war?
Ja, und es ist so.
Und es ist so einfach und es kostet nichts.
Ja, und gleichzeitig ist es so schwer, weil wir.
Absolut. Also im eigentlich, wenn man drauf guckt, ist es so einfach, aber wenn man so in seinem Strudel feststeckt, genau, also.
Ja.
Du weißt, dass ich ein Familienmitglied habe, bei der das seit Jahren so ist. Und die Person kommt da einfach nicht raus.
Ja, und du kommst doch nicht vom Fleck.
Nö. Aber es gibt eben auch Menschen, die haben gerne Probleme, damit sie immer wieder. Ja. Das wäre mal eine gute Übung für diese Person. Einfach jedes Problem darfst du nur dreimal erzählen. Also, ja.
Da wird ganz Österreich verstummen. Wir Österreicher lieben es ja. Also ich komme aus der Sudan-Nation. Wir lieben es ja zu Sudan. Also vor allem die Wienerinnen und Wiener. Wir lieben es ja zu Sudan und Ranzen.
Wo ist denn Sudan und Ranzen?
Sudan und Ranzen.
Du weißt, ich kann es nicht. Ich bin dann gleich wieder im Bayerischen.
Sudan und Ranzen, ja, das ist genau das. Das Wetter ist schlecht und das Kreuz tut weh. Und also immer das Negative so richtig ausquetschen wie eine Zitrone täglich mehrfach. Mhm. Ja.
Okay. Gut, also wir konzentrieren uns auf das Positive und dann hast du aber noch was anderes gelernt, ein anderes Konzept. Firmeza. Nee, wie schreibt man auf Portugiesisch? Jetzt muss ich auch noch Portugiesisch. Firmness.
Ja, Firmness.
Festigkeit?
Ja, also es ist, Firmeza ist im Endeffekt das, ich befinde mich ja gerade im Training bei einer Schamanin und wir sitzen sehr oft in Zeremonien und es wird gebetet, wobei ich dazu sagen muss, das ist jetzt eher von meiner Form des Gebets, wo viel gesungen wird, eben viele Gebete der indigenen Völker. Und Firmeza ist etwas, das sie immer sagt, wenn dich eben eine Angstwelle überkommt, wenn du traurig bist, wenn du Panik bekommst. Dann ist Firmeza und diese Firmness, das heißt dieses im Endeffekt aufrecht sitzen und die Dinge durch dich durchfließen lassen, wie eine Welle, Das ist etwas, das ich die letzten Jahre von ihr gelernt und habe und versuche zu praktizieren, dass sich eben nicht alles umwirft, was dir passiert, was du erfährst, was dich berührt, sondern dass du lernst, damit zu sitzen.
Ja.
Ja? Und ich finde, das ist eine unfassbar schöne Praxis, die wir Mitteleuropäer überhaupt nicht mehr haben oder vielleicht auch nie hatten und oder in unserer Gesellschaft aktuell, in unserer Bubble. Wir laufen, es ist irgendwas und es ist immer sofort Action und es muss sofort gehandelt werden und es muss sofort dagegen gesteuert werden. Ich meine, ich bin in der Unternehmensberatung gewesen, sofort irgendwelche Kennzahlen runterplumpsen, laufen 120.000 Leute in 20 unterschiedliche Richtungen, um sofort gegenzusteuern. Und einfach mal mit den Dingen zu sitzen und sie auf sich wirken zu lassen und sich nicht gleich davon so umwerfen zu lassen oder aus dem Konzept bringen zu lassen, das ist diese Firmness.
Aber auch aufregen zu lassen, finde ich. Also,
aufregen
das ist ja
zu
das,
lassen, richtig.
Das ist immer, es wird immer gleich, es wird, es ist, ich sag mal, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen, ja.
Absolut.
Also damit sind wir, darin sind wir Weltmeister.
Ja.
Ich versuche nicht mehr so zu sein, aber natürlich, wir sind Menschen, wir reagieren auch, wir sind reaktive Personen und andererseits merke ich das ja selber. Also wenn ich vielleicht mal irgendwas gesagt habe, wo sich andere Leute dann tierisch dran aufhalten und oder festhalten, aber auch in Freundschaften, wenn da mal vielleicht nicht sowas läuft, wenn es in Freundschaften nicht mal so rund läuft, dass man sich dann nicht aufregt und bei anderen Leuten vielleicht drüber redet, sondern einfach mal auch in die Stille geht, beziehungsweise auch mal einfach beim Gegenüber. Das haben wir zum Beispiel auch schon ein paar Mal gehabt, dass wir uns, bevor wir uns vielleicht auch besser verstanden haben, ich würde nicht sagen, dass wir angeeckt sind, aber wir haben uns vielleicht nicht gegenseitig verstanden und wir haben dann gegenseitig gefragt, warum hast du jetzt so reagiert oder was macht es gerade mit dir? Ja, also dadurch sind wir zusammengewachsen und es ist ein, du zeigst Verständnis für dein Gegenüber und willst die andere Person besser verstehen und gehst nicht direkt in die Beurteilung.
Ja, genau, voll. Das ist ein großes Konzept davon, miteinander und mit sich selber zu sein, auch dieser Firmness, dass du es nicht beurteilst. Und ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, aber das ist so schwierig, weil wir eben, alles soll beurteilt, geliked, nicht geliked, kommentiert, was auch immer werden. Wir leben ja schon in einer Welt, in der alles gefühlt auch wirklich kommentiert und bewertet werden soll. Und das ist ganz schwierig, vor allem wenn man sich, um jetzt auf das Thema sozusagen auch zurückzugehen, wenn man sich in Veränderung befindet, ganz vieles ist noch nicht bewertbar, weil Veränderung ja auch ganz oft darin besteht, dass es ein Prozess ist. Und Prozesse sind in der heutigen Zeit für uns extrem schwer, weil sie für uns nicht greifbar sind, weil wir oft die Destination noch nicht kennen. Es ist schwierig für unser Umfeld, wie oft ich heute noch die Frage bekomme, was machst du jetzt?
Ja, und weil Veränderung kannst du nicht analysieren, die hat keine Zahlen.
Ja, und sie ist auch, sie begreift sich halt in der Veränderung und nicht in 25 kleinen Zwischenschritten, die ich jedem jetzt genau erklären kann. Und manchmal befinde ich mich vielleicht auf irgendeinem Plateau, das ich noch gar nicht beschreiben kann. Und trotzdem will dein ganzes Umfeld immer wissen, was los ist und wo es jetzt hingeht und was der nächste Schritt ist und was der letzte Schritt war. Und in der Veränderung ist aber, wie das Ding ja schon sagt, vor allem die Veränderung.
Und da darf auch mal was nicht so funktionieren, weil man findet sich ja noch.
Ja, aber nicht nur in der Veränderung darf es nicht funktionieren.
Naja, so, danke, dass du es nochmal sagst. Ja. Aber gerade besonders in der Veränderung ist es okay. Ich war gestern auf einer Veranstaltung und saß neben einer Person, die sehr viel mit Social Media arbeitet. Und ich meine, ich nutze es auch als Werkzeug und ich könnte das alles auch noch viel besser machen. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ich verschwende tatsächlich viel zu viel Zeit damit. Und die Person war gestern, habe ich ab und zu mal aufs Handy gespickt, die war nur damit beschäftigt, sich die Storyviews anzugucken und danach dann so nach einer Viertelstunde nochmal zu gucken, wie viele Leute jetzt irgendwie schon und hat jemand die Umfrage schon beantwortet. Wir haben übrigens auch jede Woche eine Umfrage, dürft ihr gerne teilnehmen, wenn ihr gerade mal Lust auf Social Media habt. Aber so, ich war wirklich, ich dachte so, krass, wenn ich das den ganzen Tag machen würde, also ich schaue mir den ganzen Tag an, wie ich von außen bewertet werde und wie ich von außen ankomme, das würde mich fertig machen. Also ich glaube, da musst du auch ein bestimmter Typ Mensch sein oder stumpf sein, keine Ahnung, dass du das irgendwie nicht an dich ranlässt. Ich könnte das nicht, ich würde dran zerbrechen.
Ja gut, das ist jetzt sozusagen Also ein gutes Beispiel aus dieser Medienwelt, aber wenn wir jetzt auch auf andere Lebenskonzepte schauen, ja.
Das ist ja, aber nicht also, nur Medienwelt. Nee, du nee, weißt, also, unsere Freundin, die auch einen Burnout hatte, die sich auch versucht, immer selbst zu optimieren und natürlich auch so auf ja. das mit Social Media auch zu machen. Ja. Also gar nicht aus Selbstbeweihräucherung, sondern nee. Weil das einfach dazugehört.
Ja. Aber es gibt es gibt die Selbstoptimierungsfraktion, aber es gibt ja auch die, die einfach zum Beispiel in sehr starke Familienkonstrukte eingebettet sind, mhm. ja, wo einfach auch immer, wie, also die können sozusagen nicht die Storyviews hochswipen, mhm. aber was sie machen, ist eigentlich die ganze Zeit gegen eine Bewertung im System zu arbeiten. Ja, und das ist unheimlich schwer, da auszubrechen, weil und das ist ja auch der Widerstand, der dann permanent passiert. Der eigene Wunsch auszubrechen und gefühlt der Gegendruck, der kommt aus dem Arbeitsumfeld, aus dem Familienumfeld, aus der engsten Partnerschaft vielleicht oder aus dem Freundeskreis, die eigentlich nichts wissen, verhindern, dass du dich veränderst und Teil dann dieses Zusammenbruchs sind.
Mhm.
Und das, glaube ich, unterschätzen wir auch oft in Veränderungsprozessen, wie sehr wir von unserem Umfeld mit auch gestaltet werden. Ja? Und mhm. das kann ich auch noch von mir sagen, ich habe halt rigoros einfach damals auch Freundschaften pausiert, wo immer wieder nach 4 Wochen schon die Frage kam, und was machst du jetzt? Wo ich dann gesagt habe, du, das im Moment ist mir zu viel Druck, mhm. wir hören uns in ein paar Wochen wieder. Und auch in meiner Partnerschaft damals habe ich mich total rausgezogen, weil dort einfach weiterhin der Leistungsdruck an der Tagesordnung stand. Mhm. Das war das Einzige, diesen Raum zu schaffen, war das Einzige für mich damals, um wieder ansatzweise zu mir zu finden und einen Weg zu finden, wie ich sozusagen wieder so viel Luft bekomme, um überhaupt zu wissen, wo ich mich hinbewegen kann oder muss, um gesund zu werden.
Mhm. Also es läuft ja alles irgendwie auf eine Sache hinaus, auf Eigenverantwortung.
Ja.
Und das ist eben, und ich glaube, also ich habe heute an viele Menschen gedacht, also nicht an viele, aber an einige Menschen in meinem Umfeld gedacht, die Folge vielleicht nie hören werden, aber für die diese Folge so, so wertvoll wäre. Also auch glaube ich, diese Sache, die ja mit Eigenverantwortung Hand in Hand geht, niemand kommt, um dich zu retten. Es gibt so viele Leute, auch in Beziehungen, die immer nur darauf warten, vom Partner emotional aufgefangen oder ausgeglichen zu werden. Und Partnerschaft ist was Tolles, ne? Für andere Personen da sein ist auch was Tolles, das dürfen wir auch sein.
Ja.
Du bist für mich da, ich bin für dich da.
Ja.
Vielleicht nicht immer so wie... Aber genau, vielleicht nicht immer so, wie der andere es gerade braucht, weil wir können uns natürlich auch nicht immer ineinander hineinversetzen, beziehungsweise vielleicht hast du mal Probleme, jetzt wirklich zu sagen, ich brauche dich jetzt, hast du ja auch gesagt, dass dir das teilweise schwer gefallen ist, mir fällt es auch teilweise schwer, aber ich glaube, darauf läuft es hinaus, oder?
Ja, also Radical Ownership nenne ich das gerne. Ich glaube, es ist das größte Geschenk, dass du dich am Ende immer und immer wieder selber retten kannst.
Mhm.
Und ich glaube, das als Geschenk zu sehen und nicht als Bürde, ist für mich der Schlüssel, warum ich gerne am Ende durch jede Veränderung gehe, weil ich weiß, okay, ich habe selber 100% in der Hand.
Mhm.
Ich habe vielleicht nicht alles 100% unter Kontrolle. Das auf keinen Fall. Aber es liegt an mir, welche Entscheidungen ich treffe oder nicht treffe.
Mhm.
Und es liegt an mir, ob ich mich aus der Situation rausbegebe oder nicht. Und das, ich weiß, wir sind sehr privilegiert hier und es gibt viele, viele Menschen, die sich nicht einfach aus einer Situation heraus retten können.
Mhm.
Und ich glaube, deshalb ist es umso wichtiger, dass die es können, auch wirklich tun und nicht darauf warten, dass sie gerettet werden. Weil wir sind hier noch immer im Epizentrum des privilegierten Lebens. Ja?
Mhm.
Und ich denke mir, viele Dinge sind natürlich ein großes Hindernis und viele Dinge sind schwer und wenn man finanziell nicht unabhängig ist, ist vieles noch viel, viel, viel schwieriger. Aber es beginnt wirklich mit der inneren Einstellung, dass man selber alles verändern kann.
Ach, weißt du, was ich gerade denke? Also, ich weiß nicht, hörst du Mel Robbins ab und zu? Ich meine, Mel Robbins hat ja ein Buch geschrieben, The Latham Theory. Und da geht es ja eben auch darum, let them, also Kontrolle loslassen, du hast es nicht in der Hand, was andere Richtig. Machen, aber dann let me, also übernimm Verantwortung. Ja. Und jahrelang war es ja immer so, let it go, also lass die anderen machen, aber du setzt dich auch nicht damit auseinander und lässt es alles so, also du übernimmst keine Verantwortung ja. für das, was passiert, sondern ziehst dich einfach raus. Das führt aber halt zu nichts.
Nee.
Mensch, hast du das gerade nochmal anders erklärt für mich?
Ja.
Toll. Ich habe... zum Schluss, wir sind noch nicht ganz am Ende, aber habe ich noch drei Fragen an dich. Dann werde ich noch mal kurz Fazit ziehen und dann darfst du natürlich auch noch ins Happy Jar greifen und eine Frage beantworten, die vielleicht gar nichts mit der heutigen Folge zu tun hat. Ich kann mir schon vorstellen, was deine Antwort sein wird, aber wer weiß, vielleicht überrascht du mich. Was war denn die mutigste Entscheidung deines Lebens, die niemand verstanden hat?
Die mutigste Entscheidung meines Lebens, die niemand verstanden hat, am Ende, glaube ich, habe ich keine Entscheidung, die niemand verstanden hat. Aber die mutigste Entscheidung, die trotzdem nicht so viele Menschen verstanden haben, war sicher, dass ich meinen Ehemann, nachdem ich in 4 Wochen kannte, auf Burning Man geheiratet habe. Obwohl die Liebe und die Freude für mich unendlich war, glaube ich, gab es auch unendlich viele Fragezeichen.
Und Achtung, Spoiler, sie sind immer noch verheiratet. Das ist ja auch schön. Bei so einer Hochzeit kann man ja dann auch schnell wieder Hochzeit sein lassen. Gibt es einen Moment, wo dann, und lustigerweise, mich hat das irgendwie nie schockiert.
Nee.
Oder? Ich habe es nicht bewertet.
Nee, du hast es gar nicht bewertet. Du hast dich unheimlich gefreut. Aber es gab, gefreut haben sich alle. Aber ich glaube, es dachten alle sich so,
auf was waren die?
Wer bist du jetzt nochmal ganz schnell? Und
genau,
ihr
was
zwei?
Ist passiert?
weil ich auch zum ersten Mal im Leben so richtig auf dem Festival war. Da bin ich zu Burning Man gefahren und dann kam ich zurück, ich bin jetzt verheiratet und alle waren so, what?
Ja gut, aber da bist du ja gleich ganz oben eingestiegen. Gibt es einen Moment, wo dein Körper etwas wusste, bevor dein Kopf es begriffen hat? Haben wir vielleicht schon...
Ja, immer.
Immer.
Mein Körper weiß immer alles, bevor mein Kopf es wusste, weil mein Körper intelligenter ist als mein Kopf.
Du hast ja einen sehr intelligenten Körper, bist ja schon eine sehr schlaue Frau. Und was würdest du der 16-jährigen Jen heute sagen? Und ich finde das so interessant, weil ich gestern ein Reel gesehen habe von Guido Maria Kretschmer, wo er sich über diese Frage aufregt. Weil er irgendwie sagt, dass, also er wird die Frage gar nicht verstehen, das wäre ja dann in der Zukunft und das könnte man ja nur. Ich liebe diese Frage.
Ja.
Also deswegen habe ich sie jetzt auch gestellt, übrigens.
Meiner 16-jährigen, ohne meinem 16-jährigen Ich, würde ich sagen, such dir immer Menschen, die das Herz am rechten Fleck haben und die dich unterstützen und die etwas in dir sehen, das du vielleicht noch nicht in der Lage bist zu sehen.
Das finde ich gut.
Ja, weil die werden die Menschen sein, die du am Weg brauchst, um nicht aufzugeben. Es wird manchmal schwer werden, aber wenn du die richtigen Menschen an deiner Seite hast, die an dich glauben und die was in dir sehen, das du nicht siehst, dann wirst du alles schaffen.
Ja, und ich glaube, dass das super wertvoll ist, weil so viele Menschen auch einfach nebeneinander herleben und vielleicht denken, sie haben Freundschaften, aber es sind einfach nur Menschen, die in deinem Leben sind, die
mit dir Zeit verbringen oder
verbringen oder verschwenden. Ja. Wir sprechen in der Bonusfolge auch gleich noch darüber, wie man gewisse Techniken, Routinen in seinen Alltag einbauen kann, um wieder mehr Eigenverantwortung und Selbstführung irgendwie für sein Leben zu leben, die Takeaways, die ich so ein bisschen aus der Folge mitnehme, also zum einen Selbstmitleid ist Stillstand, bleib nicht in deiner eigenen Geschichte stecken, keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung und die darf auch sein, besonders in Veränderungssituationen. Der Körper lügt nicht, dein Kopf schon. sich selbst eben halten. Firmness haben wir es genannt, Firmesser. Finde ich wirklich wichtig, weil ich mich auch in Situationen, wo ich missverstanden werde und ich glaube, das sind auch ganz alte Glaubenssätze oder das, was ich vielleicht in meiner Kindheit hatte, wenn ich das Gefühl habe, ich werde falsch verstanden und ich werde nicht gesehen, dass ich sofort eine körperliche Reaktion bekomme. Mhm. Bauchschmerzen, vielleicht sogar eine Art von Schüttelfrost oder irgendwie sowas. Mhm. Und das muss ich mir halten, also dass ich mir da selber auch vertrauen kann und sagen kann, das ist jetzt nicht meins. Das ist das, was die andere Person gerade fühlt oder internalisiert, aber es hat eigentlich nichts mit mir zu tun.
Ja.
Und da sind wir aber auch wieder für das, was man tut, eben auch Verantwortung zu übernehmen, weil keiner kommt, um dich zu retten.
Und don't get stuck in the story.
Habe ich ja am Anfang gesagt, bleib nicht in deiner Geschichte stecken, aber auf okay. Englisch ist es schöner. Don't get stuck in the story, nehmen wir auch nochmal mit. So, jetzt darfst du eine Frage
okay.
ziehen.
Darf ich das wegnehmen hier?
Darfst du wegnehmen? Darfst du laut vorlesen?
Okay, 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 okay. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Mhm. Also, was fehlt dir manchmal und was davon könntest du dir selbst geben? Also, egal was mir fehlt, ich kann mir ja alles selbst geben. Was fehlt dir manchmal? Tatsächlich fehlt mir manchmal noch immer Sicherheit und Stabilität. Ich habe es ja eingangs schon erwähnt, dass das immer ein Lebensthema war und das wird auch, glaube ich, mein Lebensthema bleiben, deshalb heißt es auch Lebensthema. Und ich wünsche mir ganz oft Sicherheit und Stabilität noch immer in meiner Partnerschaft oder in meinem engsten Freundeskreis. Aber ich glaube, ich darf weiterhin lernen, mir Sicherheit und Stabilität selber zu geben, in mir. Und nicht im Außen.
Mhm. Schön. Also ich danke dir wirklich sehr für die Offenheit. Das war ein Deep Dive in das Thema Selbstführung, aber auch Selbsterkenntnis irgendwie, finde ich. Wir sprechen jetzt gleich in der Bonusfolge darüber, wie wir das in den Alltag integrieren oder überführen können. Das hört ihr exklusiv in der Podimo-Bonusfolge, in der Podimo-App. Da könnt ihr uns ja übrigens auch sehen, falls ihr uns irgendwo anders gerade hört. Und ich sage jetzt schon mal tschüss, du bleibst aber hier sitzen. Wir machen gleich weiter in der Bonusfolge. Ich habe aber in der heutigen Mindful Minute noch eine... Wie bitte?
Adieu.
Adieu, adieu. Ja, adieu für alle, die...
Tschüss und Baba.
Die nicht mit rüberkommen zur Bonusfolge, was hoffentlich noch ganz viele machen. Danke, Jen, für deine Offenheit.
Ja, danke schön.
In der heutigen Mindful Minute habe ich eine Reflexionsfrage und tatsächlich auch noch eine ganz kleine Challenge für euch. Die Frage lautet, wo in deinem Leben funktionierst du gerade und führst dich nicht wirklich selbst? Also, wo arbeitest du Sachen ab? Wo hast du Tätigkeiten, die du immer wieder tust, aber wo du das Gefühl hast, die entgleiten dir oder die sind gar nicht wirklich selbst gewählt? Und dann, und die Challenge der Woche kommt eigentlich von Jen, einfach mal 5 Minuten Zeit sich nehmen. Und ich liebe auch, ihr könnt Jen folgen, Jen Rosenberg, @Jen_Rosenberg_official. Da tanzt sie auch manchmal einfach oder singt beim Joggen. Und das mag vielleicht für manche Leute befremdlich wirken, aber probiert es doch einfach mal aus. 5 Minuten, vielleicht sogar jetzt direkt. Oder heute noch, mach ein Lied an, spiel Musik ab, die dich bewegt. Es gibt überhaupt kein Ziel, sondern es geht einfach nur darum, sich zu bewegen und seinen Körper mal wieder zu spüren. Weil wer weiß, vielleicht bist du jemand, die oder der jeden Tag tanzt oder in der Dusche laut mitsingt und vielleicht machst du das gar nicht. Und mal schauen, wie sich das für dich anfühlt. Denn ich weiß, Jen, für dich hat es sich oft sehr, sehr gut angefühlt, den Körper wieder zu spüren.
Yes.
Gut, dann sage ich jetzt auch, wir hören uns bei der Bonusfolge. Kommentiert, abonniert, liked, sagt es weiter. Der Podcast muss immer noch wachsen. Insofern freue ich mich ganz, ganz doll, wenn ihr uns auch weiterempfehlt und wenn euch dieses Gespräch Spaß gemacht hat. Und wenn ihr unter der Folge kommentiert, bin ich mir sicher, wenn ihr Fragen an Jen habt, die ihr vielleicht auch öffentlich stellen wollt, wird sie euch sicherlich antworten. Und checkt doch auch mal die Meditationen aus, die es hier bei Happy Life gibt. Vielleicht bringen die euch auch wieder näher zu euch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielleicht sehen wir uns sogar. Bis dahin. Tschüss. Happy Life ist ein Podcast von Podimo. Host Jochen Schropp. Executive Producer Juliane Rinne. Producer Kiana Lentsch und Jochen Schropp. Sound Felix Andorf. Marketing Katharina Vizani. Coverdesign Christoph Brandes und Johanna von Holst. Wenn dir die Folge gefallen hat und du das Thema noch vertiefen möchtest, dann komm doch mal testweise zu Podimo. Da gibt's die Folgen kostenlos, auch mit Video, und im Premium-Bereich der App gibt's sogar noch einen Bonusteil zu jeder Episode. Die Infos dazu findest du auch in der Folgenbeschreibung.